Ja, ihr Lieben, es ist ja an diesem heutigen Sonntag so, dass in weiten Teilen der Christenheit wird ja das Erntedankfest gefeiert. Und ich möchte auch ganz herzlich danken für diesen herrlichen Schmuck hier am Altar anlässlich des Erntedankfestes. Und so möchte ich einen Text lesen, der im Matthäusevangelium steht. Matthäusevangelium Kapitel 6, da lesen wir aus den Versen 25 bis 33 Folgendes. Matthäus 6, Vers 25 bis 33. Jesus sagt, stammt aus der Bergpredigt dieser Text, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheune sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer war unter euch, kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott, der das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ja, das ist einer der bekanntesten Texte des Neuen Testamentes. Und das Thema ist hier schon ja sehr deutlich angegeben. Das Thema ist die Botschaft davon, dass Gott unser Versorger ist. Und das ist ein Thema, ihr Lieben, das sich durch die gesamte Bibel hindurchzieht. Das gehört zu den Grundthemen der Offenbarung Gottes. So wie Gott sich den Menschen von Anfang an offenbart hat, war das eine der Grundaussagen, dass Gott der Versorger ist. Diese Botschaft ist Gott so wichtig, dass sie sich immer durch die ganze Bibel hindurchzieht. Sie gehört zu den Fundamenten des christlichen Glaubens, und wer daran zweifelt, zweifelt an den Fundamenten des Glaubens. So wichtig ist das. Schon in den im Alten Testament, gleich am Anfang, zum Beispiel in den 10 Geboten, da gibt es diese Aussage, dieses Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, den Sabbat heiligen. Und für das jüdische Volk war es ganz klar, auch die Begründung, in der Begründung steht das auch drinnen, wir sollen, es gibt zwei Aspekte, Gott möchte, dass wir in dieser ganzen Hektik des Lebens einen Ruhetag haben, weil er hat aus 6 Tagen geschaffen und am 7. geruht, und dann heißt es eben auch, dass am 6. Tag, also nach 6 Tagen, ist es wichtig, diesen Ruhetag einzuhalten mit der Begründung und mit diesem Denken, auch wenn wir einen Tag nicht arbeiten, sorgt Gott für uns. Es hängt nicht an unseren Mühen, Plagen und so weiter, dass wir versorgt werden. Gott schaut schon auf uns. Darum auch dieses, schon in den 6, in den 10 Geboten wird das ja beinhaltet. Und die Wichtigkeit dieses, Themas zeigt sich auch hier in den Versen davor. Da spricht Jesus von dem Mammon. Und er sagt, wir sollen unser Herz nicht an den Mammon hängen, an das Geld hängen, an das, was, wie wir unsere natürliche Lebensexistenz sichern. Also dieses Fokus darauf, denn wenn wir an diese Mammon hängen, unser Herz dran hängt und nicht an Gott hängt, dann ist das Götzendienst. Und dieser Vers kommt unmittelbar nach, also dieser Abschnitt, und er beginnt mit dem Wort deshalb. Das ist sehr wichtig, weil es zeigt auf das Vorherige zurück, weil dieses Hängen an dem Mammon Götzendienst ist und sozusagen wie ein Schlag ins Gesicht Gottes ist. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt. Und damit meint Jesus, eine falsche Sorge ist auch Götzendienst. Weil dieses falsche sich Sorgen trifft ins Herz Gottes hinein, der sich ja offenbart hat, ich versorge euch. Also, es gibt ein sich Sorgen, das ist ganz natürlich und okay, aber es gibt auch ein falsches sich Sorgen, und von diesem falschen sich Sorgen, das ein Götzendienst ist, vor dem möchte uns Jesus warnen, dafür möchte er uns bewahren, denn das hat letztlich ja auch Konsequenzen, wenn wir nicht wirklich in diesem totalen Vertrauen zu Gott leben. Nun, ihr Lieben, was damit nicht gemeint ist, und das muss man gar nicht viel erklären, weil das durch die ganze Bibel hindurch geht, dass es kein Aufruf ist, dass wir unsere Hände in den Schoß legen sollen, dass wir aufhören sollen zu arbeiten, dass wir leben sollen wie im Schlaraffenland, und Gott wird schon sozusagen dafür sorgen, dass wir mit allem Nötigen versorgt werden. Also in diesem Sinne rede dieses Wort nicht von Faulheit und Verantwortungslosigkeit. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist auch ein Wort von Jesus. Es ist wichtig, ihr Lieben, es gibt viele andere Worte, wo es darum geht, dass das Arbeiten eine ganz große Bedeutung hat. Also es geht hier um etwas anderes. Und ich möchte es vielleicht ganz kurz so sagen. Es geht um eine Haltung des Sorgens, und diese Haltung des Sorgens, die sagt Folgendes. Sag es jetzt mit einem Satz von mir. Ich muss mein Leben selber in die Hand nehmen. Ich muss selber mit meinem ganzen Konzentration um die Existenz meines Lebens mich kümmern, denn ich weiß nicht, das ist jetzt der Punkt, denn ich weiß nicht, ob Gott jeden Augenblick meines Lebens für mich da ist, mich führt und leitet und versorgt über das hinaus, was ich selber tun kann. Die Angst, dass Gott mich vergisst, dass Gott mich im Stich lässt, wenn es darauf ankommt, gerade wenn es sehr knapp ist mit den Finanzen oder mit anderen Dingen oder was auch immer. Die Angst, dass Gott uns im Stich lässt, das ist Götzendienst. Also diese Sorge, die aus einer Angst geboren ist, dass wir nicht in einer vollkommenen Obhut und Geborgenheit Gottes sind, dass wir vergessen werden, weil sehr, sehr, sehr schlecht um unsere äußere Existenz steht, ob finanziell, arbeitsmäßig oder auch gesundheitsmäßig oder was auch immer, das kann man auf alle Dinge. Diese Sorge, diese Angst, dass Gott uns im Stich lässt, die treibt uns dazu, alles zu fokussieren, die ganze Sache zu konzentrieren darauf, unsere eigene Existenz abzusichern. In welcher Weise das auch ist. Und so rennen wir und hasten wir und tun wir, weil wir sozusagen nicht von der Botschaft zutiefst überzeugt sind. Das ist so der Punkt. Zutiefst überzeugt sind, er sorgt für mich. Das heißt nicht, dass wir alle von Gott sozusagen dann auserkoren sind, Millionäre zu sein. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Was wir wirklich zum Leben brauchen, das ist ja eine andere Frage. Und das weiß Gott besser als wir. Aber er wird uns nie im Stich lassen. Auch mit den einfachen Dingen des Lebens, für die wir so viel investieren, dass wir ein paar mehr Euro haben oder dass das oder jene Türe sich öffnet und so weiter. Das heißt nicht, leg die Hände in den Schoß und tut nichts. Aber in allem dem, was wir tun, und wir sind herausgefordert, auch für unser Leben Verantwortung zu übernehmen, so ist doch das Höherwertige, was über allem steht und das wir nie verlieren dürfen, Gott sorgt für mich. Das heißt, wir können in einer Entspanntheit in den täglichen Kampf gehen, nicht mit einer Gespanntheit. Wir schaffen es nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, ist alles aus. Und diese Herausforderung, die Jesus hier an uns, das ist eine wirkliche Herausforderung. Ihr Lieben, das ist wirklich nicht einfach. Das ist wirklich, vor allem für Menschen, die wirklich immer am Existenzminimum irgendwo leben, ist es nicht einfach. Das ist überhaupt nicht, ja. Und aber Jesus will uns das so drastisch wie möglich vor Augen halten, und er hat da verschiedene Beispiele in diesem Wort hier eingebaut, wo er das begründet, warum wir vollkommen Gott vertrauen dürfen, dass er uns nicht im Stich lässt. Auch gerade dann, wenn es um die notwendigen existenziellen Dinge in unserem Leben geht, die so viel Zeit für uns in Anspruch nehmen. Und er begründet das in einer typischen jüdischen Argumentationsweise. Jesus war durch und durch Jude. Und so wie die Juden argumentieren, so argumentiert auch Jesus. Es ist ganz wunderbar zu sehen, wie er da das begründet. Und zwar, es geht, er hat drei Bilder, die er hier verwendet, um zu zeigen, wie absurd der Gedanke ist, dass er sich nicht um uns kümmert. Dass er uns nicht versorgt. Wie gesagt, Versorgung heißt nicht Reichtum immer. Versorgung ist etwas anderes. Okay, er begründet es in einer dreifachen Weise. Das erste, was wir hier lesen, ist ja, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Das ist die erste Argumentationsreihe. Und wenn ihr den Satzbau hier seht, wie das formuliert ist, dann merkt ihr, Jesus macht hier eine Schlussfolgerung. Und das ist eine typische jüdische Argumentationsweise. Es gibt zwei jüdische Argumentationsweisen in diesem Zusammenhang und beide verwendet er. Die eine Argumentationsweise ist, man schließt vom Größeren auf das Kleinere. Wenn etwas für das Größere gilt, um wie viel mehr gilt es auch für das Kleinere? Und genau dasselbe gilt auch umgekehrt, und bei den nächsten beiden Beispielen verwendet er das umgekehrte Argumentationsmodell, nämlich man schließt vom Kleineren auf das Größere. Wenn es für das Kleinere gilt, gilt es auch für das Größere. Also hier argumentiert Jesus zunächst einmal und sagt, das Größere, das ist das Leben, das ist unser Leid, das ist unsere Existenz. Das Kleinere, das ist das, was unsere Existenz braucht. Kleider, Nahrung, Essen, Versorgung und so weiter. Und Jesus sagt, wenn Gott schon für dein Leben, für das gesamte Leben, dass er das größte Geschenk ist, das ist ja mehr wert als Nahrung, das Leben, das leibliche Leben, deswegen nimmt auch den Leib, dann sorgt er natürlich auch für deine äußerliche Existenz. Jesus sagt damit, das größte Geschenk, das ich euch gemacht habe, ist das Leben. Das ist das Kostbarste, das ist das Höherwertige, das ist das Große. Und er sagt damit auch, ich versuche das ein bisschen zu interpretieren, was dahinter steckt, wenn, Gott sagt sozusagen, wenn ich euch das Leben gegeben habe, dann habe ich nicht den Menschen, den ich geschaffen habe, einfach nur so in die Welt hineingeworfen und jetzt soll er selber schauen, wie er durchkommt. Und um seine Existenz kämpfen und sich abmühen bis zum geht nicht mehr und ich schaue nur oben zu. Sondern wenn ich schon das Leben geschaffen habe, dann habe ich mit diesem Leben auch etwas verbunden von meinem Willen, von meinen Gedanken, von meinen Plänen, von meinen Absichten, von meiner Berufung. Ich habe auf jedes Leben, mit jedem Leben etwas vor. Ich habe nicht einfach da so die Menschen produziert und dann tummeln sie sich halt darum für 60, 70, 80 Jahre und dann sterben sie. Nein. Mit jedem Menschen hat Gott sozusagen etwas vor. Das Leben an sich ist das Kostbarste, was wir bekommen haben. Und wir dürfen ihm vertrauen, sagt er, dass Gott mit unserem Leben, wie auch immer es äußerlich jetzt gestaltet ist, in Reichtum oder in Armut, das ist jetzt nicht die Frage, sondern es geht um das Leben, das ist das Kostbarste. Und da hat Gott sozusagen in das Leben jedes Menschen, in unser Leben etwas hineingesteckt. Und er sieht sich verantwortlich für unser Leben von Anfang bis zum Ende. Er hört nie auf, sich um uns zu kümmern. Er hört nie auf, seinen Willen in unser Leben hineinzulegen, seine Berufung auf unser Leben hervorzubringen. Er lässt das nicht irgendwie laufen. Er hat ja was vor mit uns. Und deswegen wird er in unserem Leben auch dafür sorgen, dass wir diese Berufung leben können. Die äußeren Voraussetzungen, die niederwertigeren Dinge, wenn man so sagen will, wie Essen, Trinken, Schlafen, Geld und was auch immer. Er wird auch dafür sorgen, damit wir das Leben leben können, zu dem er uns berufen hat. Versteht ihr? So wertvoll sind wir ihm, dass wir seine Kinder sind, sein Ebenbild sind. Das ist das Kostbare. Und wenn er uns so geschaffen hat und wenn er sich so um uns kümmert, dass wir tatsächlich unser Leben bis zum Ende in unserer Berufung leben, dass wir unsere Berufung erfüllen können, das ist ja sein höchstes Interesse. Wenn das sein Interesse ist, na, dann wird er auch dafür sorgen, dass wir essen und trinken und alle anderen Dinge haben. In welcher Größenordnung auch immer, das ist jetzt nicht die Frage. Sondern er lässt uns absolut nie im Stich. Und das ist es, was Jesus uns sozusagen hier zeigen möchte, vom Größeren zum Kleineren. Wenn er für das gesamte Leben, für den Plan meines Lebens, das, was er mit mir zur Verherrlichung seines Namens vorhat, wenn er sich darum kümmert, na, dann soll er sich nicht darum kümmern, dass wir auch essen und trinken können, so jetzt ein bisschen gesagt. Das ist vom Größeren zum Kleineren argumentiert. Deswegen, ihr Lieben, sagt Jesus, können wir ihm vertrauen. Deswegen ist es absurd zu denken, er würde uns irgendwann einmal irgendwo im Stich lassen. Sodass wir untergehen. In welchem Bereich auch immer. Das ist das, wie Jesus argumentiert. Es ist ganz köstlich, wie er hier redet. Das Zweite, wie Jesus hier argumentiert und jetzt wendet er das andere Prinzip an, vom Kleineren zum Größeren, vom Minderwertigen zum Wertvolleren. Und er sagt, schaut doch dich die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht in die Scheunen, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht wertvoller als sie. Jetzt geht er vom kleineren Vögel zum größeren, ihr, euer Leben. Ihr seid doch viel wertvoller als Vögel. Wenn er schon für das Geringe sorgt, dann soll er nicht für euch sorgen. Nächster Vers. Und dann sagt er, wer aber von euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um eine Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes. Wie sie wachsen, sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit begleitet war wie eine von diesen. Nun, ihr Lieben, diesen Vergleich mit den Vögeln und mit der Lilie, den kann man total missverstehen. Man kann es so missverstehen, dass man sagt, na ja, Jesus sagt ja, die Vögel, die arbeiten nicht in unserem Sinne. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie produzieren nicht die eigene Versorgung, so wie die Menschen das tun. Und doch versorgt Gott sie. Also braucht auch ihr nicht arbeiten, braucht auch ihr nicht sehen, braucht auch ihr nicht euch abmühen in irgendeiner bestimmten Weise und Verantwortung übernehmen. Denn so wie die Vögel er versorgt, so versorgt er ja auch euch. Das ist ein totales Missverständnis. Das hat Jesus ganz sicher so nicht gemeint. Nebenbei, wenn es um die Vögel geht, nun, die Vögel produzieren ihr Essen nicht, aber sie haben auch einen Kampf um Nahrung. Sie müssen sich um die Nahrung kümmern. Sie sitzen nicht einfach im Nest und warten, bis der liebe Gott ihnen ein Futter in den Schnabel bringt. Sie müssen auch darum kämpfen, ja? Also hier ist nicht so billig dieser Vergleich. Aber der Vergleichspunkt, den Jesus hier trifft, ist ein anderer. Und der Vergleichspunkt ist folgender. Jesus sagt, es gibt in meiner Schöpfung Tiere und Pflanzen, die gar nicht in der Lage sind, sich zu versorgen. Und trotzdem sorge ich für sie. Das ist ein anderer Vergleichspunkt. Die Vögel können gar nicht ihren Unterhalt sozusagen, dass sie am Leben bleiben, produzieren. Auch die Lilien können das nicht durch eigene Kraft schaffen, dass sie blühen. Die Vogelnatur und die Liliennatur macht es unmöglich, dass sie säen und mühen und sich arbeiten. Und trotzdem versorgt sie Gott. Trotzdem versorgt er die Lilien mit einem prachtvollen Gewand. Ein prachtvolles Gewand in einer Schönheit und Farbenprächtigkeit, das nicht einmal Salomo in seiner Größe und prachtvollen Lebensweise zustande gebracht hat, Kleider in dieser Art herzustellen, mit dieser Schönheit, wie sie eine Lilie hat, die das nur geschenkt bekommen hat von Gott. Wenn schon Lilien und Vögel, die gar nicht in der Lage sind, sie können es gar nicht, sie können gar nicht sehen und dann ernten, wenn Gott sich sogar um diese geringen Wesen und Schöpfungselemente sozusagen, wenn ich das jetzt so sagen darf, im Vergleich zum Menschen, wenn er sich kümmert, um wie viel mehr wird er sich dann für euch kümmern? Ihr Lieben, für uns, die Gott geschaffen hat als Ebenbild Gottes. Es ist absurd zu denken, wenn er schon den Lilien diese Schönheit gibt, wenn er schon dafür sorgt, dass genug Nahrung auch für die Vögel, die nichts produzieren, sozusagen bereitgestellt ist. Um wie viel mehr wird er dann für uns, die wir sein Ebenbild sind. Und jetzt kommt noch dazu, für uns, die er durch das Blut Jesu teuer erkauft hat. Ihr Lieben, Jesus hat sein Leben hingegeben für uns. So wertvoll sind wir. Wie könnten wir nur einen Gedanken daran haben, dass aufgrund des Wertes, den Gott uns gibt, er uns im Stich lassen könnte? Das ist absurd. Deswegen sagt Jesus, das ist eigentlich Götzendienst. Deswegen ist er da so radikal. Weil das trifft ihn mitten ins Herz, wie wenn er ein Gott wäre, der nicht für seine Schöpfung sorgt. Und er vielleicht nur für die Natur sorgt und für uns Menschen nicht. Das ist absurd. Diese Botschaft von der totalen Geborgenheit in ihm, dass er immer weiß, wie es gerade um uns steht und dass er immer eine Türe öffnet und dass er immer uns in einer gewissen Weise versorgt, wie auch immer das ist. Und wir können ihm das jetzt nicht vorschreiben, wie er das tut. Es geht vielmehr darum, dass wir dankbar sind, wie er es tut, auch wenn es in sehr geringem Maße ist. Aber das Kostbarste ist unser Leben und unsere Berufung. Das ist mehr wert als Nahrung, Essen, viel Geld, schöne Wohnung und. Und ihr Lieben, das zeigt Jesus eben hier an den Vögeln, die gar nicht arbeiten können und trotzdem versorgt es sie. Er gibt der Lilie ein wunderschönes Kleid. Und jetzt geht's noch tiefer. Im dritten Vergleich geht Jesus noch eine Stufe weit hinunter zum Gras. Da waren die Vögel, die sind noch, ja, schön. Lilie, wunderschön. Oh, Gras. Das ist das Unwerteste, was es überhaupt gibt, ja. Und so formuliert das ja auch Jesus. Wenn wir jetzt weitergehen, das ist ja schon da, danke. Ja. Wenn Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet. Also das ist wirklich köstlich. Das Gras. Heute ist es da, morgen ist es weg. Und solange es da ist, sorgt Gott für das Gras. Es ist das Geringste, was es überhaupt gibt. Zuerst ist es da und dann wird es abgeschnitten und damals in Palästina hat man sozusagen das Gras dann auch gebündelt und hat man es verwendet als Brennmaterial, um den Ofen zu heizen. Ja, wenn Gott sich schon für das Brennmaterial, um das Brennmaterial kümmert, dass es existieren und leben kann, um wie viel mehr wird er sich um uns, die Königskinder, das Ebenbild Gottes, die erkaufte Braut kümmern. Jesus will uns sozusagen die Absurdität des Gedankens so deutlich wie nur möglich in diesen Vergleichen deutlich bringen, dass wir gar nicht auf den Gedanken kommen, dass er uns einen Tag im Stich lassen könnte, dass er uns einen Augenblick im Stich lassen könnte. Und es ist so in dieser wunderbaren, herrlichen Weise hier beschrieben, dass einem wirklich sozusagen das Herz aufgehen muss, wenn man diese Dinge hier eben auch in dieser Weise sieht. Und Jesus sagt, wenn ihr euch Sorgen macht oder wenn es um Sorgen geht, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man mit Sorgen umgeht. Und er sagt, die eine Möglichkeit ist die heidnische, wie die Nationen es machen, wie es dann heißt in diesem Text. Der heidnische Umgang mit den Sorgen und der christliche Umgang mit den Sorgen, also der Jünger Jesu. Und er vergleicht das miteinander. Und er sagt, die Heiden, das sind diejenigen, die in dieser Welt sozusagen sich rackern und bemühen. Und das heidnische Denken ist das Denken, ich muss selbst für mein Leben sorgen. Der Kampf um das Leben in dieser Welt, die Welt ist nur ein einziger Existenzkampf, wo es darum geht zu überleben und dass wir alles sozusagen darauf fokussieren, dass wir überleben. Und das Denken, wie wir es sozusagen bei Jesus finden und wie es sozusagen den Jüngern deutlich macht, ist ein ganz anderes. Also das heidnische Denken ist das Rackern, das sich in Sorgen verlieren, den ganzen Fokus darauf zu legen, wie kann ich den nächsten Tag überstehen, wie kann ich das und das machen, dass mein Leben einigermaßen über die Runden komme. Und im christlichen Sinn gibt es zwei Dinge. Das ist das, mit dem ich schließen möchte jetzt, weil es hier von Jesus auch so ausgedrückt wird. Das eine steht im Hintergrund und das andere wird deutlich ausgesprochen. Folgendes. Als Jünger Jesu, wie gehen wir um mit unseren Sorgen? Erstens. Christen dürfen Sorgen haben. Es ist nicht verboten. Das ist nicht gemeint. Christen müssen wissen, was sie mit den Sorgen tun. Man muss also kein schlechtes Gewissen haben, wenn sich eine Sorge meldet. Aber wenn sie sich meldet, dann geht es darum, was wir damit tun. Das ist das Entscheidende. Das ist der große Unterschied zum heidnischen Denken. Wenn also die Sorge kommt, dieses Denken, wie es sozusagen in dieser Welt natürlich ist, dass man sich auf diese Sorgen dann konzentriert und auf diese Sorgen fokussiert, dann ist das, wie Jesus es uns deutlich macht, in einem wunderschönen Satz ausgedrückt, den er im 11. Kapitel in Matthäus ausgesprochen hat. Er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen, das heißt mit Sorgen beladen seid, ich will euch erquicken. Also, der christliche Umgang, der Jünger Jesu ist, dass wir die Sorgen nehmen, wir können sie durchaus artikulieren, benennen. Aber dass wir jetzt nicht uns auf sie konzentrieren, sondern sie zu Jesus bringen. Sie sind dann immer noch da, aber sie sind sozusagen jetzt abgegeben in eine Verantwortung und in ein Vertrauen hinein, das weitaus größer ist als diese Angst, wie schaffe ich das die nächsten Tage, die nächsten Jahre. Im ersten Petrusbrief heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sagt nicht, ihr dürft überhaupt keine Sorgen haben. Er sagt, alle eure Sorgen, die ihr habt, die da sind, das ist ganz etwas Natürliches, ja, nehmt sie und werft sie auf ihn. Warum? Weil die Grundbotschaft des Evangeliums ist, ich bin euer Versorger. Und ihr Lieben, das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und auch der Apostel Paulus formuliert im Philipperbrief etwas ganz Ähnliches und sagt, seid nicht besorgt. Sorgt euch nicht, sondern in allen Dingen nehmt eure Anliegen, also eure Sorgen, und bringt sie im Gebet und mit Flehen vor den Vater. Wiederum, wir haben Sorgen. Wir müssen sie nicht so tun, als ob es für Christen nie Sorgen gäbe. Nur wir gehen anders um mit den Sorgen und wir können sie wirklich werfen auf Jesus. Und ihr Lieben, ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir tagtäglich, manchmal 10-mal am Tag einüben müssen. Die Sorgen sind so stark. Dieses Denken, wie schaffe ich etwas? In meiner Firma, in meiner Familie, im Umgang mit den Kindern, ihre Zukunft, das Einkommen und was auch immer. Das ist so elementar stark, dass es nicht einmal genügt, dass wir sagen, okay, heute entscheide ich mich, ich werfe alle meine Sorgen, dann habe ich das sozusagen erledigt und dann lebe ich die ganze Zeit nur mehr in tiefster Geborgenheit. Schon im Arbeiten, natürlich, das bleibt, ja. Aber die Geborgenheit, um die es geht. Nein. Wir müssen uns immer wieder eintreten in diesen Raum der Geborgenheit. Immer. In allen Dingen. Bringt eure Anlagen mit Anliegen, Sorgen, mit Bitten und Flehen vor Gott. Denn er sorgt für euch. Also, wir dürfen unsere Anliegen zu ihm bringen, aber sie wirklich auch zu ihm geben und ihm auch sozusagen, dass wir uns auch in dem Glauben stärken lassen durch den Heiligen Geist, dass wir sagen, Herr, du kennst diese Sorge, du weißt dieses Problem und ich vertraue dir, dass du für mich sorgst. Und wenn es 20-mal am Tag ist, es ist wirklich von größter Bedeutung, ihr Lieben. Das hat für unsere gesamte Lebensatmosphäre, für unser Lebensgefühl eine große Bedeutung, wo wir ständig so mit gebeugtem Rücken durchs Leben gehen, weil wir so von Sorgen geplagt sind, ganz natürlichen Sorgen, oder ob wir mit erhobenem Haupt gehen können, die Sorgen sind nicht weg in dem Sinne, dass alles schon gelöst ist, aber wir wissen, wir haben einen Vater im Himmel. Der sorgt für uns. Und das sagt Jesus so, so wunderbar. Und er sagt, wir müssen sozusagen, wir können mit großer Dankbarkeit und ja vielleicht sogar Freude ihm diese Anliegen nennen, denn Jesus sagt, denn er weiß ja, wessen wir bedürfen. Das muss ich auch immer wieder mir sagen, ich muss ja Jesus nicht informieren. Schau mal her, wie schlecht, hast du mich übersehen? Siehst du das nicht, wie es jetzt mir geht? Ich muss ihn ja nicht hinweisen, dass er endlich einmal herschauen soll, wie es mir geht. Er weiß ja schon, wessen wir bedürfen, sagt er im 6. Kapitel auch in den Versen im Zusammenhang mit dem Vater Unser, unmittelbar vorher, wo er sagt, er weiß ja schon, wessen wir bedürfen, bevor wir ihn bitten. Also so sehr ist Gott unser Versorger, dass er unseren gesamten Lebensplan kennt. Er weiß ja, was uns Not tut, schon bevor wir das überhaupt selber wissen und ihm auch sagen. Er weiß es schon. Und wird er dann nicht, wenn er unser Versorger ist, auch dafür sorgen können, dass wir in einer tiefen, tiefen inneren Geborgenheit auch wirklich leben können? Warum? Weil wir viel, viel wertvoller sind als alles andere, was er geschaffen hat. Und für das, was ihm so kostbar ist, dass er sogar sein Blut hingegeben hat, für das soll er nicht sorgen? Das ist absurd. Noch einmal. Diese Art von Zweifel und Angst ist Götzendienst. Das ist etwas, was Jesus hier wirklich deutlich macht. Und das muss auch in unser Herz hineinfallen. Also das Erste ist, wenn wir denken an den Umgang mit Sorgen, ist es nicht darauf, sie zu fokussieren und jetzt uns bestimmen zu lassen und unser Leben sozusagen nur mehr unter diesen Gesichtspunkten zu führen, sondern auf Jesus zu werfen. Und das kann ich 10-mal. Das ist wirklich eine Erfahrung, die ich selber auch gemacht habe. Immer wieder, weil das kommt sehr schnell zurück. Aber wir dürfen es ihm geben und ihm immer auch dazu sagen. Und wenn wir das sagen, stärkt das unseren Glauben, dass wir sagen, Herr, ich vertraue dir, auch wenn es ganz, Entschuldigung, beschissen ausschaut jetzt in meinem Leben. Ich vertraue dir, dass du für mich sorgst, mich nicht im Stich lässt. Das ist elementar, dass wir das ständig tun. Das ist das eine. Die Sorgen können wir abgeben. Das heißt nicht die Hände in den Schoß legen, ja. Das ist überhaupt, hat er mit ihm nichts zu tun. Und der zweite Weisung, die Jesus uns gibt, und das macht er hier in diesem Text deutlich, gehen wir jetzt zu den, ja, das ist das, was hier steht als letzter Vers, Vers 33. Das ist das letzte in diesem Abschnitt, wo er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist die zweite Sache. Das eine ist, die Sorgen abwerfen. Das zweite ist, wenn wir nicht mehr unsere ganze Konzentration auf die Sicherung der Existenz unseres Lebens hier richten, rackern, rackern, sorgen, sorgen, sondern wenn wir unsere ganze Fokus von dem weg, ohne das liegen zu lassen im Sinne von, geht mir nichts an, der Papa wird schon richten, ja, so ist es jetzt nicht gemeint. Aber der Fokus, das, was mich bestimmt, was mich umtreibt, sondern wenn wir unseren Fokus auf das Reich Gottes wenden und sagen, das will ich, dass es mich bestimmt, das soll mich umtreiben, die Angelegenheiten des Reiches Gottes sollen die höchsten, rangigsten Dinge in meinem Leben sein. Und Jesus vergleicht hier zwei Welten miteinander. Das ist die Welt, in der wir hier leben, das ist die Welt des Rackerns, das ist die Welt, wo wir auf unsere Lebensexistenz fristen müssen und dauernd darauf aus sind, es irgendwie zu verbessern. Diese Art der Welt, und wo alles fokussiert ist auf den Dingen dieses Lebens, den Nahrung und Essen und Kleidung und was auch immer da dazu gehört. Und das andere Ebene ist, die andere Welt ist das Reich Gottes. Und die Sorge darum, jetzt im positiven Sinne, dass das Reich Gottes sozusagen sichtbar wird. Das Reich Gottes, das Evangelium von Jesus. Das Zeugnis von Jesus, die Gerechtigkeit des Reiches Gottes sichtbar wird, die Heiligung unseres Lebens, dass wir ein Brief Christi werden, das ist eine Sorge, die viel höherwertig ist als die andere Sorge, was wir essen und trinken werden. Alle diese Dinge, ihr Lieben, dass wir in unsere Bestimmung finden, dass wir den Platz in der Gemeinde einnehmen, das ist Reich Gottes, ihr Lieben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann sind die anderen Dinge etwas, die uns nicht sozusagen im Fokus liegen müssen, denn Gott wird uns nicht im Stich lassen. Und das gilt ganz besonders denen, die wirklich ihren Fokus auf das Reich Gottes haben. Und das muss man ausprobieren. Wenn man natürlich nicht den Fokus auf das Reich Gottes ist, dann haben wir nicht diese Verheißung. Aber diese Verheißung gilt ganz besonders. Und nun noch dieser Gedanke, der mir ganz, ganz wichtig ist. Wenn Jesus von dem Reich in dieser Welt redet und von seinem Reich, dann macht er zwischen diesen beiden Dingen zwar eine Unterscheidung, aber er bildet keinen Gegensatz im Sinne eines Dualismus. Das eine ist gut, das andere ist böse. Es gibt einen Zusammenhang, wo die Welt als das Böse gesehen wird, aber nicht hier im Zusammenhang mit dem Leben in dieser Welt und mit dem Arbeiten in dieser Welt. Was Jesus nicht meint, ist, wenn ihr zuerst, da ist eine Wertbestimmung, eine Wertigkeit, ja, das Leben in dieser Welt ist nicht nichts wert, sondern es geht um einen ersten Platz und um einen zweiten Platz. Aber auch der zweite Platz hat seine Bedeutung. Also das Leben in dieser Welt und wie wir dieses Leben führen. Und das erste Platz hat sozusagen das Reich Gottes. Wie wir uns der Ausbreitung und Aufrichtung des Reiches Gottes zur Verfügung stellen. Mit welcher inneren Hunger und Durst und Hingabe wir das tun. Ihr wisst ja, wie das ist. Wir können uns hingeben an die Dinge dieser Welt, weil wir sie irgendwie schaffen müssen. Und dann bleibt keine Hingabe für das Reich Gottes. Und Jesus möchte das umdrehen und sagen, die Hingabe in das Reich Gottes ist erstrangig. Und nun ist ganz wichtig, für Jesus sind diese beiden Welten kein Gegensatz, kein Dualismus in dem Sinne, dass er sagt, wenn ihr euch dem Reich Gottes hingebt, dann ist es am gescheitersten, ihr geht in ein Kloster. Dann hört auf zu arbeiten, geht nach Hause und tut nur Lobpreislieder singen. Das ist nicht das, was Jesus meint. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Lasst die Ebene dieser Welt beiseite und tut nur mehr das, was im Reich Gottes gültig, also Lobpreis und Anbetung die ganze Zeit und auf der Straße herumgehen und Menschen evangelisieren, das ist alles gut. Aber jetzt anstelle dessen, das ist nicht gemeint. Wenn Jesus von diesen beiden Welten redet, dann meint er Folgendes. Er will, dass das Reich Gottes in das Reich dieser Welt eindringt. Er will, dass diese beiden Welten einander durchdringen, nicht voneinander getrennt werden. Hier die böse Welt und hier das Reich Gottes. Wir gehen alle daher und verlassen diesen Teil des normalen Arbeitens, Wirkens und so weiter. Sondern Gott möchte, dass das Reich Gottes mitten hineindringt in diese Alltagswelt, in der wir leben. Das ist kein Gegensatz. Das darf kein Gegensatz sein. Gott möchte, dass das Reich Gottes seine Kraft, seine Gegenwart, sein Wille, seine Werte, seine Gerechtigkeit mitten in dieses alltägliche Leben hineindringt. Dass es hineindringt in unsere Gesellschaft durch uns. Dass es hineindringt an unseren Arbeitsplatz. Dass es hineindringt in unsere Küche. Hineindringt in unsere Familie. Hineindringt in jede Ordination. Hineindringt in die Schulen. Hineindringt in wo auch immer. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes heißt, auch wenn wir arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, ist immer das Reich Gottes an erster Stelle. Das hat noch nichts zu tun mit einer zeitlichen Qualität, wie lange wir Lobpreislieder singen können, ja? Ob 5 Stunden und das andere, dann vielleicht den Rest was an. Nein, wir können in unserer Arbeit Lobpreislieder singen, in unserem Herzen. Wir können alles, was wir tun, mit Worten oder Werken, können wir zur Ehre Gottes tun. So geben wir dem Reich Gottes Raum an erster Stelle. Geht es darum, dass ich in meiner Arbeit, in meiner Küche, wie ich gesagt habe, oder wo auch immer, dass ich zuerst jemand bin, der sage, ich möchte dort, wo ich bin, Jesus verherrlichen. So bauen wir Reich Gottes. Das heißt Reich Gottes an erster Stelle. Wenn wir rackern, rackern, rackern und Gott spielt überhaupt keine Rolle Und am Ende des Tages sagen wir, meine Güte, ich habe vergessen, ein Gebet zu sprechen. Jetzt muss ich noch ein Abendgebet sprechen. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation. Oder am Morgen schnell, schnell, 5 Minuten und dann kommt das normale Alltagsleben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt nicht, geht aus dieser Welt hinaus, sperrt euch irgendwie ein, verlasst Beruf und Familie und kümmert euch nur um das Reich Gottes. Sondern es heißt, lasst das Reich Gottes dort, wo ich euch hingestellt habe, einbrechen. Durch euch, durch uns, kann das Reich Gottes in unsere Gesellschaft hineinkommen, durch Zeichen, durch Wunder, dadurch, dass Menschenleben in unserer Umgebung sich verändert, dass sie uns sehen, wie wir ein Brief Christi sind, versteht ihr? Wenn Gott möchte, dass wir dadurch Reich Gottes bauen, dass wir ein Brief Christi sind, dann ist das nicht möglich in einer Klosterzelle. Ich spreche jetzt nicht gegen Klosterzelle, weil ein Gebetsdienst in der Klosterzelle ist genauso wichtig. Das meine ich jetzt nicht, sondern dass wir uns alle absperren. So meine ich, ja. Ein Brief Christi muss ja von den anderen gelesen werden. Sonst ist er ja kein Brief. Und deswegen nutzen wir das. Und Gott sagt, wenn wir so als Kinder dieses reiches Leben und so das Reich Gottes als das Höherwertige ansehen im Zusammenhang mit dem Arbeiten in dieser Welt. Und wir sozusagen jetzt sagen, das sind keine Gegensätze, sondern das muss einander durchdringen. Der Himmel muss die Erde berühren, nicht die Erde verdrängen. Berühren und durchdringen. Das Reich Gottes muss in die Gesellschaft hinein. Das ist das, was gemeint ist, ja. Dann sagt Jesus, dann kümmere ich mich euch ganz gewiss. Auch für die ganz normalen existenziellen Dinge deines Lebens. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir einfach danken, dass du ein Gott bist, der so deutlich und klar und überwältigend und herausfordernd zu uns spricht. Und Herr Jesus, wir wollen uns dieser Herausforderung auch heute wieder ganz neu stellen. Und wir wollen dir sagen, wir möchten Menschen sein, die mehr und mehr in dieses tiefe, innige, volle Vertrauen zu dir finden, dass du uns wirklich versorgst. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen, wie du uns versorgst, auch wenn es kleine Dinge sind. Und dass wir anfangen, auch für die kleinen Dinge, die du uns schenkst, dass wir dankbar sind und nicht immer nur nach dem anderen schielen, was unserer Meinung nach viel größer und schöner wäre. Vater, ich bitte dich, dass da so ein Grundvertrauen in uns wachsen darf. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Und das erbitten wir, Herr, jeder von uns erbittet das. Wir wollen solche Menschen sein. Und die das auch ausstrahlen. Das, was immer wir auch tun in dieser Welt, wozu immer du uns berufen hast, ob es gering ist oder höher positioniert ist, das ist ganz egal. Du sorgst für uns. Herr, ich bitte dich für mich und für jeden von uns, dass das zu einer Grundvertrauen in unserem Leben wird, dass der Feind nicht erschüttern darf. Sonst hilf uns, dass wir in dieses Vertrauen hineinwachsen. Erinnere uns, Heiliger Geist, daran, dass Gott unser Vater ist. Vor allem in jenen Situationen, wo diese Angst um unsere Existenz und um das Auskommen unseres Lebens uns ergreifen möchte. Herr, wir beten so von ganzem Herzen, dass wir auch darin ein Zeugnis finden für eine Welt, die ihren ganzen Fokus darauf legt, zu überleben oder alles Mögliche aus diesem Leben herauszuholen, was nur geht. Herr Jesus, das macht uns nicht glücklich, sondern das Glück allein ist in dir und in dem, was du für uns getan hast, dass wir teuer erkauft sind durch das Blut Jesu, dass wir wertgeachtet sind in deinen Augen, dass wir dein Ebenbild sind. Und deswegen, Herr, deswegen sorgst du für uns. Wir bekennen das und wir glauben das. Amen.